Ich habe mich oft in meinem Leben als Christ gefragt, wie sieht Anbetung aus, die Gott gefällt? Ich habe mich oft gefragt, soll Anbetung laut sein, soll Anbetung leise sein? Soll ich es ausdrucksstark ausdrücken oder soll ich eher zurückhaltend sein? Oder was ist es eigentlich, dass meine Anbetung zu etwas macht, was Gott gefällt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du schon eine ganze Zeit mit Jesus lebst und Teil einer Gemeinde bist, dann hast du dir sicher diese Fragen auch schon gestellt. Welche Form und welche Art von Anbetung Gott eigentlich gefällt? Und ich glaube, wenn wir in der Bibel lesen und die Beschreibungen über Anbetung uns anschauen, die wir in der Bibel finden, finden wir Antworten darauf, wie die Anbetung sein soll, wie wir sie ausdrücken können. Und eine solche Stelle möchte ich mit euch heute Abend in dem Psalmen anschauen, in der wir aufgerufen sind, Gott zu anbeten. Dieser Psalm ist Psalm 95 und ich möchte heute Abend durch dieses Thema gehen und über das Thema sprechen, Anbetung, die Gott gefällt. Ich möchte in dieser Zeit über zwei Fragen sprechen. Die erste Frage ist, warum sollen wir Gott überhaupt anbeten? Und die zweite Frage, wie sollen wir Gott anbeten, sodass es ihm gefällt? Und als letztes möchte ich über einen Punkt sprechen, auf den es bei Anbetung am meisten ankommt. Aber bevor ich das mache, möchte ich mit euch die ersten 7 Verse in diesem Psalm 95 lesen. Hier steht, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde erhält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer. Er hat es ja geschaffen. Und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. In diesen ersten 7 Versen von diesem Psalm sind sehr viele von den Antworten auf die Fragen, die ich einen Moment vorher gestellt habe. Aber ich möchte als erstes darüber sprechen, über die Frage, warum sollen wir eigentlich anbeten? Und diese Antwort finden wir in den Versen 3 bis 7 hier in dem Psalmen. Und ich möchte da Schritt für Schritt durchgehen und uns 3 Gründe zeigen, die uns hier genannt werden, warum wir Gott eigentlich anbeten sollen. Im Vers 3 steht, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Also der Grund, der hier genannt wird, ist, dass Gott ein großer Gott ist. Wenn wir den Rest der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass er der höchste Gott ist. Er steht über allen anderen geistlichen Wesen. Dieser Begriff, der hier für andere Götter benutzt wird, ist der Begriff Elohim. Und er beschreibt geistliche Wesen, die existieren. Die geistliche Welt ist eine Realität und es gibt geistliche Wesen, die auch Götterrollen bei Menschen einnehmen. Das können böse Geister sein, Dämonen, und diese Wesen haben Macht. Aber was uns der Psalmist hier zeigt, ist, dass unser Gott über diesen ganzen Wesen steht, über allen Dämonen und bösen Mächten der Finsternis. Er ist der höchste Gott, er ist ein großer Gott und er steht über all diesen dämonischen und bösen Mächten. Er ist allmächtig und deshalb können wir ihn anbeten, weil er über allen anderen Wesen steht. Er ist das höchste Wesen im Universum. Wir müssen uns das mal so vorstellen, das allerhöchste und mächtigste Wesen ist unser Gott. Und die Macht von diesem Gott zeigt sich, das sehen wir in den Versen danach, in all dem, was er gemacht und geschaffen hat. In Vers 4 steht, die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen. Und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so vor einem Ozean standet. Ihr schaut raus auf dieses endlose Blau und ihr stellt euch diese Tiefe und Größe vor. Die Momente, als ich auf den Ozean geschaut habe, die waren irgendwie so furchteinflößend für mich. Ich schaue in diese endlose, in dieses tiefe, dunkle Blau und ich denke mir, ich will gar nicht wissen, was dort unten alles lebt und ist. Oder vielleicht standet ihr schon mal auf einem hohen Berg und habt weit in die Ferne geschaut. Vielleicht in den Alpen. Und in diesen Momenten ist eine Sache, die wir uns bewusst machen können, egal wie groß es ist riesig und unbegreiflich für unsere Augen, all diese Sachen hat Gott gemacht. Er hat alles geschaffen. Alles, was existiert, jeden Berg, jedes Meer, jedes Tier und sogar jede Galaxie, die existiert, sind von Gott geschaffen. Er hat diese ganzen Dinge geschaffen und darin zeigt sich, was für ein großer und mächtiger Gott er ist. Wenn er diese ganzen Dinge schaffen konnte, dann zeigt uns das, dass seine Macht nirgends aufhört, dass er alle Dinge tun kann, die er tun möchte. Es gibt nichts, was für ihn unmöglich ist. Und wir lesen dann hier auch weiter, er hat nicht nur diese ganzen Dinge geschaffen, sondern er hat auch uns geschaffen. Das steht hier in Vers 6. Wir wollen uns niederwerfen vor dem, der uns geschaffen hat. Der Grund, warum wir hier sind, ist, weil Gott uns geschaffen hat. Er hat uns dieses Geschenk vom Leben gegeben und das ist ein Grund, dass wir ihn anbeten. Die Tatsache, dass er uns geschaffen hat. Und weil er der Schöpfer und der Ursprung von allem ist, was lebt und existiert, verdient er unsere Anbetung. Aber den größten Punkt, warum wir Gott anbeten, den sehen wir hier im Vers 7. Hier steht, denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Der Gott, den wir haben, ist nicht nur irgendein mächtiges Wesen, das weit weg entfernt ist, und es einfach uns hier in die Welt gesetzt hat und alles vor sich herleben lässt, sondern er ist ein Gott, der zu unserem Gott geworden ist. Er ist ein Gott, der persönlich ist und der nah ist. Der Grund für unsere Anbetung, der Hauptgrund ist, dass Gott sich entschieden hat, eine Beziehung zu uns zu haben. Dieser mächtige Gott, der es gar nicht nötig hatte, wollte unser Gott werden. Wollte unser Gott sein, wollte uns nah sein. Und er hat sich entschieden, mit uns zu leben. Er hat sich entschieden, in Jesus Mensch zu werden und uns zu retten. Hier wird er auch beschrieben als der Fels, bei dem wir Rettung finden in Vers 1. Und er gibt uns die Möglichkeit in diesem Leben, uns von ihm durch das Leben führen zu lassen. Wie so Schafe, die von ihrem Hirten durchs Leben geführt werden. Er ist wie ein Hirte und wir sind seine Schafe, die er liebt und denen er Gutes tun will. Und das ist eine Wahrheit, die wir uns immer und immer wieder bewusst machen müssen, dass Gott ein Gott ist, der uns Gutes möchte. Er ist kein Gott, der uns zerstören will, sondern er ist ein Gott, der möchte, dass wir leben. Und wenn wir uns bewusst machen, dass die Person, die alles gemacht hat, alles geschaffen hat, was wir auf der Erde sehen, dass er unser Gott geworden ist, der alles tun kann, dann gibt es nichts, nichts, was wir im Leben begegnen können, was ein zu großes Problem wäre. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns vor ihm zu ergeben und uns von ihm leiten zu lassen. Weil wer wird bessere Antworten auf die Fragen des Lebens haben, als der, der es erfunden hat? Er hat das Leben erfunden und er gibt uns die Möglichkeit, uns von ihm leiten zu lassen. Also das sind die Gründe, warum wir Gott anbeten sollen. Er ist der höchste Gott, er hat alles geschaffen und er ist unser Gott. Die Beziehung zu ihm ist der größte Grund. Ich möchte weitergehen zur zweiten Frage. Und zwar, wie sollen wir Gott anbeten? Und der Schreiber von diesem Psalm, der zeigt uns hier in diesen Versen drei Formen, wie wir unsere Anbetung Gott gegenüber ausdrücken können. Es gibt noch mehr Formen, wenn wir die ganze Bibel anschauen, aber diese drei Formen, die sind so beispielhaft dargestellt und wir können sie auch als drei Stufen der Anbetung sehen, die wir immer und immer wieder besteigen müssen. Drei Stufen, die in unserer Anbetung da sein müssen. Und wir sehen hier auch diese drei Aufrufe, in denen wir dreimal dazu aufgerufen werden, Gott zu anbeten. Und dabei, bei diesen drei Rufen, sehen wir verschiedene Arten und Weisen, wie wir Gott anbeten sollen. In Vers 1 steht, kommt, lasst uns den Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Und dann Vers 2, lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Die erste Art und Weise, wie wir Gott anbeten können, die erste Form, die erste Stufe ist mit Freude. Hier stehen Worte wie, lasst uns ihm zujubeln. In anderen Übersetzungen steht jauchzen. Hier steht, lasst uns ihm laut unsere Freude zeigen. Ich glaube, wenn wir uns so einen Gottesdienst anschauen würden, wie der hier beschrieben wird oder zu was für einem Gottesdienst hier aufgefordert wird, würden wir vielleicht einen Schock bekommen, weil wir denken, was ist das für ein unzivilisierter Gottesdienst? Warum rasten diese Leute so aus? Warum sind diese Leute so laut? Der Gottesdienst, zu dem der Schreiber hier aufruft, ist nicht ordentlich oder ruhig, sondern die erste Stufe ist laut und emotional und voll mit Leben. Es ist ein ausdrucksstarker Gottesdienst, zu dem wir hier aufgerufen werden. Und er schreibt auch hier, lasst uns mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Was wir hier sehen ist, Freude ist ein sehr wichtiger Aspekt in unserer Anbetung. In unserer Anbetung muss Freude enthalten sein. Freude muss ein Teil unserer Anbetung sein und Freude muss ausgedrückt werden. Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt noch nicht den Psalm gelesen, wo steht, lasst uns ihm leise unsere Freude zeigen. Wenn ihr den Psalm findet, dann zeigt ihn mir bitte. Aber jedes Mal, wo Freude beschrieben wird in den Psalmen, steht es im Zusammenhang mit, lasst es uns laut und ausdrucksstark tun. Und ich sage das hier nicht nur, weil ich Schlagzeug spiele und das ein lautes Instrument ist, sondern es ist einfach das, was in der Bibel steht. Wir sind mit Emotionen geschaffen und Gott hat uns dazu geschaffen, die Freude, die er uns im Leben gibt, auszudrücken. Auszudrücken mit unserem ganzen Körper. Dazu sind wir aufgerufen. Also der erste Aspekt unserer Anbetung, wie wir Gott anbeten sollen, sodass es ihm gefällt, ist mit Freude. Die zweite Sache lesen wir hier in Vers 2. Lasst uns voll Dank vor ihn treten. Die zweite wichtige Form der Anbetung, die wir brauchen, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein zentraler Aspekt unserer Anbetung. Wenn wir Gott wirklich anbeten wollen, wie es ihm gefällt, müssen wir Menschen sein, die dankbar sind und die diese Dankbarkeit auch ausdrücken. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, was Dankbarkeit eigentlich ist, dann können wir feststellen, dass Dankbarkeit eine innere Haltung ist. Dankbarkeit zeigt sich dadurch, dass wir Freude über etwas haben, dass wir zufrieden sind. Dankbarkeit ist auch eine innere Haltung, in der wir nicht darauf fokussiert sind, auf was wir brauchen oder was wir nicht haben, sondern in der wir zufrieden sind mit dem, was uns Gott schon geschenkt hat. Dankbarkeit ist Freude darüber, was wir schon bekommen haben. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt unserer Anbetung. Dankbarkeit zeigt sich meistens nicht hier im Gottesdienst, sondern Dankbarkeit zeigt sich schon an unserem Gesicht. Wie spreche ich über mein Leben, über die Dinge, die in meinem Leben vorhanden sind? Spreche ich nur über die Dinge, die ich nicht habe und noch brauche? Oder bin ich jemand, der zufrieden ist, der sich darüber freuen kann, was er bekommen hat? Jemand, der sich über kleine Sachen schon freuen kann. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie kann ich jemand sein, der dankbar ist? Und ich habe festgestellt, dass Dankbarkeit auch eine geistliche Disziplin ist, für die wir uns Zeit nehmen müssen und die wir lernen müssen. Dankbarkeit entwickeln wir, indem wir unseren Fokus immer und immer wieder, jeden Tag darauf lenken, was Gott uns schon gegeben hat. Indem wir unseren Fokus auf das lenken, was wir durch ihn haben. Und diese geistliche Disziplin können wir auf verschiedenen Wegen lernen. Der Weg, der am besten für mich funktioniert, ist, ich schreibe mir jeden Tag ein paar Sätze auf, für die ich dankbar bin. Und es verändert uns. Und auf lange Sicht, wenn wir das jahrelang machen, wird das uns formen zu dankbaren Personen, die automatisch anfangen, das zu sehen, was Gott tut. Wenn wir das aber nicht tun, wenn wir stattdessen immer und immer wieder darüber reden, was wir nicht haben, wird es uns zu undankbaren Personen formen. Und wir werden die sein, die sich als erstes beschweren über die kleinsten Sachen. Und wir werden es gar nicht mehr merken. Es wird wie so eine zweite Natur sein, dass wir undankbar sind. Jesus lädt uns aber ein, dankbar zu sein. Und er gibt uns nicht nur diesen Auftrag, dankbar zu sein, sondern er gibt uns auch jeden Grund, dankbar zu sein. Ich möchte, dass du dich heute Abend fragst, für was kann ich dankbar sein? Und wenn du heimgehst, dann kannst du dir auch einen Moment nehmen, wo du dir das aufschreibst. Oder wenn du es dir nicht aufschreibst, in dem du dir bewusst machst, was Gott dir gegeben hat. Indem du dir einige ruhige Momente gibst, wo du deinen Verstand darauf fokussierst, wie viel Gott dir schon gegeben hat. Das ist Anbetung, die Gott gefällt. Wir haben also bis jetzt Freude gesehen als Teil der Anbetung und Dankbarkeit. Aber wir sehen hier noch eine Stufe. Und die sehen wir hier in Vers 6. Und diese Stufe ist eine Stufe, an die wir immer und immer wieder kommen müssen. An die uns diese Freude und Dankbarkeit immer und immer wieder bringen wird. Wir lesen hier, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Der dritte Punkt oder dieser dritte Aspekt von Anbetung, die Gott gefällt, ist Anbetung, in der wir uns vor ihm niederwerfen. Wenn wir mit Gott leben und unsere Freude ausdrücken und dankbar leben und eng mit ihm verbunden sind, dann wird immer wieder in unserem Leben dieser Punkt kommen, wo wir Anbetung so ausdrücken, dass wir keine Worte mehr haben, sondern uns einfach nur noch vor ihm niederwerfen. Und das ist dieser Punkt, an den wir immer wieder kommen müssen, wo wir vor Staunen und Überwältigung nicht anders können, als vor ihm niederzuknien, uns niederzuwerfen und überwältigt zu sein von seinem Wesen, seiner Liebe. Das ist der Punkt, an dem wir nur noch durch unseren Körper ausdrücken, wie sehr wir Jesus lieben und wie sehr wir es schätzen, mit ihm zu leben. An den Punkten davor, Dankbarkeit und Freude, hat viel mit lautem Jubel zu tun gehabt und mit Worten. Aber dieses Niederknien und sich Niederwerfen ist so eine wortlose Form der Anbetung, in der wir Gott einfach nur noch Ehre geben wollen. Und das drücken wir dadurch aus, indem wir uns niederwerfen und niederknien, weil wir überwältigt sind von ihm und nichts anderes tun können, als vor seiner Herrlichkeit uns niederzuknien. Als ich mir dieses Bild von diesen drei Stufen, erstmal freuen wir uns, dann sind wir dankbar und dann werfen wir uns vor ihm nieder, weil wir von Gott überwältigt sind. Als ich mir diese drei Stufen bewusst gemacht habe, durch die wir immer wieder gehen müssen in der Anbetung, hat mich das an die Prostituierte erinnert, die zu Jesus kommt und an seinen Füßen weint, seine Füße küsst und sie mit kostbarem Öl salbt, weil sie ihn so sehr liebt. Und ich habe mir vorgestellt, wie sie an diesen Punkt kommt, wo sie keine Worte mehr hat, aber das, was sie tut, viel mehr ausdrückt von ihrer Liebe zu ihm. Und Jesus beurteilt das, was sie tut, und er sagt, der ihm viel vergeben wurde, der liebt viel. Deshalb macht sie das, weil ihr viel vergeben wurde, deshalb liebt sie mich so sehr. Und diese Liebe drückt sie so aus, dass nicht mal mehr Worte das beschreiben können, sondern ihre Taten das sichtbar machen. Dieser Akt von sich vor Jesu Füßen niederzuwerfen und sie mit Öl zu salben. Also die Antwort, wie wir Gott anbeten sollen, finden wir in diesen drei Stufen der Anbetung, mit Freude, Dankbarkeit und indem wir uns niederwerfen vor ihm. Aber was ich nicht sagen möchte, ist, dass wir diese Formen einfach nur so übernehmen müssen, damit wir Gott so anbeten, wie es ihm gefällt. Obwohl es nicht falsch ist, diese Formen zu übernehmen, es ist viel wichtiger, was dahinter ist. Wichtig und entscheidend ist das Herz und die Einstellung hinter der Art und Weise, wie wir unsere Anbetung ausdrücken. Die Bibel ruft uns dazu auf, unsere Anbetung sichtbar auszudrücken, aber es wird immer und immer wieder betont, dass Anbetung echt sein muss. Wir müssen uns nicht verkrampfen und irgendeine Form nachmachen, die gar nicht natürlich für uns ist, sondern wir sind dazu berufen, frei auszudrücken, wie wir Gott lieben. Mit der Art und Weise, die natürlich für uns ist. Und wir dürfen uns auch frei fühlen, über das, was normal ist, hinauszugehen dabei. Das, was in unserer Gesellschaft als normal angesehen wird, darüber hinauszugehen. Aber wichtig ist, was für eine Haltung und was für ein Herz habe ich dahinter? Anbetung, die Gott gefällt, kommt von einem reinen Herzen, einem ehrlichen Herzen, das die Einstellung hat und das Ziel hat, Gott Liebe ausdrücken zu wollen. Anbetung muss ausgedrückt werden. Und in unserer Anbetung müssen diese Aspekte, Freude, Dankbarkeit und diese Ehre, die wir ihm ausdrücken durch das Niederknien, vorhanden sein. Wenn in unserer Anbetung eins dieser Elemente fehlt, dann ist unsere Anbetung nicht vollständig. Dann vernachlässigen wir Aspekte von dem, was Gott sich wünscht von uns. Wir können nicht sagen, okay, ich mag das mit dem Niederknien und dem Niederwerfen, aber das mit Dankbarkeit, das ist nichts für mich. Oder das mit Freude, das können wir für Kulturen, die wärmer sind, überlassen. Wenn wir Gott so anbeten wollen, wie es ihm gefällt, dann können wir uns an der Bibel ein Beispiel nehmen und Freude ausdrücken. Der Punkt hier ist nicht, dass wir laut jubeln müssen, obwohl wir laut jubeln können, sondern der Punkt ist, dass wir Freude ausdrücken, wie auch immer wir es tun. Und dass wir Dankbarkeit ausdrücken, wie auch immer wir es tun. Als ich mir diese Dinge angeschaut habe, ist mir auch bewusst geworden, dass Anbetung nicht nur auf die Zeit hier im Gottesdienst beschränkt ist. Oft sehen wir Anbetung nur als einen Teil vom Gottesdienst, in dem wir diese langsamen Lieder singen, die ein bisschen emotionaler sind. Aber was wir hier sehen, Freude, Dankbarkeit und dieses Niederknien, das muss unser ganzes Leben prägen. Unser ganzes Leben muss Anbetung sein. Durch unser ganzes Leben haben wir den Auftrag, Gott zu ehren und auszudrücken, dass wir dankbar sind dafür, dass wir seine Kinder sein können, dass wir mit ihm leben können. Und unser Leben muss echte Freude ausdrücken. Und wenn wir dann hier im Gottesdienst zusammenkommen, dann haben wir die perfekte vorbereitete Möglichkeit und die perfekte Umgebung, um das, was eh schon in uns ist, was wir die ganze Woche leben, noch intensiver auszudrücken. Das ist die Anbetung, wie Gott sie sich vorstellt, dass diese Aspekte unser ganzes Leben prägen. Alles, was wir tun, wenn wir aufwachen am Morgen, dass Dankbarkeit und Zufriedenheit und Freude darüber, dass wir mit Gott verbunden sind, die prägenden Dinge sind in unserem Leben. Und wenn das so ist, dann wird die Anbetung hier im Gottesdienst, wenn wir dann zusammenkommen, wie eine Explosion sein, wo Menschen es gar nicht mehr zurückhalten können, was sich die ganze Woche in ihnen aufgeladen hat. Das ist die Anbetung, wie Gott sie sich vorstellt. In Freude, Dankbarkeit und in diesem Ausdruck von Ehre, in dem wir uns niederwerfen. Aber Anbetung besteht nicht nur aus diesen drei Elementen. In ihrem Kern ist Anbetung viel mehr als das. In ihrem Kern ist Anbetung die Entscheidung, darauf zu hören, was Gott uns sagt. Wenn wir jetzt die letzten Verse des Psalms lesen, dann werden wir sehen, dass der Psalm eine Wendung nimmt und in einer Warnung endet. Und wenn ich das gleich vorlese, werden wir sehen, dass dieser Kern von Anbetung die Bereitschaft ist, gehorsam zu sein und auf das zu hören, was Gott uns sagt. In Vers 7, in der zweiten Hälfte, die habe ich vorhin nicht vorgelesen, steht: Wenn ihr heute seine Stimme hört. Dieses heute ist ein sehr wichtiges Wort in diesem Vers, weil es zeigt uns den Zeitpunkt, an dem wir anbeten sollen. Heute ist der Zeitpunkt, um anzubeten. Wir müssen nicht auf Sonntag warten oder auf Samstagabend, um Gott anbeten zu können. Heute ist der Zeitpunkt, an dem wir anbeten sollen. Anbeten mit unserem ganzen Leben. Hier steht: Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk damals in Meriba, in Massa, in der Wüste, als es sich gegen ihn auflehnte. Da sagte Gott: Haben mich eure Vorfahren herausgefordert. Sie haben einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang war mir jene Generation zuwider und ich sprach: Sie sind ein Volk, das sich ständig von den eigenen Wünschen irreleiten lässt. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn: Niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Als ich diesen Psalm gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum kommt dieser Switch, dieses Umschalten in diesem Psalm von: Lasst uns Gott anbeten mit Freude und mit Dankbarkeit, lasst uns vor ihm niederwerfen, und diese Warnung, die so plötzlich kommt, dass wir, wenn Gott zu uns redet, dass wir darauf hören sollen. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, weil diese Haltung, auf Gott zu hören, schnell auf Gott zu hören, heute auf Gott zu hören, darüber entscheidet, ob das, was wir machen, Anbetung ist, wie Gott sie gefällt oder nicht. Und das ist auch der letzte Punkt, über den ich sprechen will, ist: Anbetung zeigt sich im Gehorsam. Anbetung, die Gott gefällt, zeigt sich in unserem Gehorsam gegenüber dem, was er uns sagt. In diesen Versen warnt uns derjenige, der dieses Lied gedichtet hat, vor einer Haltung, vor einer Einstellung, die wir beim Volk Israel in der Wüste beobachten können. Und weil wir hier am Mittwochabend uns mehr Zeit nehmen wollen, um die Bibel anzuschauen, möchte ich euch kurz die Situation vorlesen in 2. Mose 17, über die der Psalm hier spricht. Hier steht in Vers 1, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Hier in Vers 1 sehen wir, das Volk Israel macht genau das, was Gott sagt. Hier steht, sie gingen in diese Wüste nach dem Befehl des Herrn. Gott hat ihnen befohlen, dahin zu gehen. Aber das Ergebnis davon, dass sie gehorsam waren, war, dass sie kein Wasser hatten. Was wir hier sehen können, ist, wenn wir auf Gott hören und das tun, was er uns sagt, wenn wir das tun, was richtig ist, heißt es nicht, dass es immer einfach und schön sein wird im Leben. Sondern wenn wir auf Gott hören, wenn wir auf die Stimme vom Heiligen Geist hören, dann kann es sein, dass er uns in eine Wüste führt, wo wir kein Wasser haben. Die trocken ist, die anstrengend ist, die schmerzhaft ist. Das sehen wir auch im Leben von Jesus. Nachdem er getauft wird im Jordan, nach dieser Zeit im Fluss, führt der Geist ihn in die Wüste. Das ist der Geist, der ihn in diese trockene Zeit führt. Und genau das kann passieren, wenn wir mit Gott leben. Wenn wir mit Gott leben und auf ihn hören, dann wird es passieren, dass wir in die Wüste geführt werden. Wo uns etwas fehlt, was wir eigentlich zum Leben brauchen, wie das Wasser hier. Und wir sehen jetzt ab Vers 2 die Reaktion vom Volk Israel. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba. Diese Worte bedeuten Versuchung und Streit. Wegen des Streitens der Söhne Israels und weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wir sehen hier die Reaktion vom Volk Israel, wie sie auf diese trockene Zeit, in die sie Gott geführt haben, dadurch reagieren, dass sie anfangen zu streiten mit Mose und sich zu beschweren und Gott auf die Probe stellen. Und sie machen es dadurch, indem sie Gottes Absichten in Frage stellen. Hier steht, sie stellten Gott auf die Probe, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Indem sie in Frage stellen, ob Gott wirklich ihr Bestes will, ob Gott wirklich ein guter Hirte ist, der sie führt, stellen sie Gott auf die Probe und Gott gefällt es nicht. Ich glaube, so wie beim Volk Israel zeigt sich unser Vertrauen auf Gott in Zeiten, die schwer sind, die trocken sind. Unser Vertrauen zeigt sich dadurch, ob wir bitter werden und anfangen zu streiten und uns zu beschweren, wenn uns etwas fehlt im Leben, wenn Gott uns in eine trockene Zeit führt. Und es zeigt sich darin, ob wir dann anfangen zu versuchen, es in unsere eigene Hand zu nehmen. Und ich glaube, wir alle sind dazu geneigt, es zu tun.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrostingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.
Gott sie in der Wüste sterben lassen musste, weil sie ihm nicht vertraut haben. Und diese Warnung finden wir nicht nur im Psalm 95, sondern wir sehen sie auch in Hebräer 3. Dort lesen wir auch: Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Das ist ungefähr genau der gleiche Wortlaut wie in dem Psalm 95. Und hier in Vers 12 lesen wir dann noch eine Warnung. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Die Haltung, die Israel in der Wüste hatte, und vor der wir hier im Psalm 95, aber auch im Hebräerbrief gewarnt werden, ist nicht nur eine Haltung, mit der das Volk Israel damals gekämpft hat, sondern es ist eine Haltung, mit der wir auch kämpfen müssen im Leben. Und wenn wir denken, wir müssen nicht damit kämpfen, dann haben wir wahrscheinlich schon verloren und sind in dieser Haltung drin. Es ist eine Haltung im Leben, die wir viel zu oft einnehmen. Es ist die Haltung, wo wir nicht danach suchen, was will Gott in mir tun durch diese schwierige Zeit, sondern in der wir anfangen, bitter zu werden und uns zu beschweren. Ich habe gemerkt, dass unser Problem als Menschen meistens nicht das ist, dass wir Gottes Stimme nicht hören. Meistens wissen wir ganz genau, was wir machen sollten. Meistens ist uns ganz klar, was Gott von uns will. Unser Problem ist, dass wir oft die Haltung von einem harten Herzen haben, wo wir die Dinge nicht tun, die uns klar sind. Und manchmal drückt sich das sogar dadurch aus, dass wir die Dinge, die uns klar sind, die wir tun sollten, ignorieren und Gott darum bitten, uns seinen Willen zu zeigen. Diese Haltung von einem harten Herzen zeigt sich dadurch, dass wir uns nicht korrigieren lassen und dass wir uns nicht von Gott führen lassen und uns immer wieder von unseren eigenen Wünschen leiten lassen. Das ist auch das, was Gott auszusetzen hat. Er sagt, das Volk hat sich ständig von den eigenen Wünschen irreleiten lassen, aber sie wollten einfach nicht begreifen, was ich ihnen tun wollte. Sie wollten nicht begreifen, dass ich gute Absichten mit ihnen habe. Es war diese Einstellung, ich weiß besser, was gut für mich ist als Gott. Und leider haben wir diese Haltung auch. Wir sagen das nicht offen mit Worten, aber unser Leben drückt es manchmal aus. Und die Bibel bezeichnet das als Unglauben. Es ist, dass wir nicht darauf vertrauen, dass Gott wirklich das Beste für uns will. Und wenn wir uns fragen, was sind so Zeichen für ein hartes Herz, über das hier gesprochen wird? Eine andere Übersetzung sagt, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Ich glaube, ein Zeichen für ein hartes Herz ist, wenn wir hart anderen Menschen gegenüber sind. Ein hartes Herz Gott gegenüber zeigt sich oft in einem harten Herzen anderen Menschen gegenüber. Dass wir hart sind in unserem Umgang, dass wir keine Gnade haben mit ihnen, dass wir sie runtermachen, dass wir schlecht über sie denken oder sogar reden. Das ist ein Aspekt von einem harten Herzen, aber es zeigt sich auch dadurch, dass wir diese kleinen Impulse, die uns der Heilige Geist in unserem Alltag gibt, ignorieren. Ein weiches Herz lässt sich durch die kleinen Impulse vom Heiligen Geist leiten und lenken. Und der Grund dafür, wenn wir uns nicht leiten lassen, ist, dass wir Gott nicht wirklich vertrauen. Dass wir ihm nicht wirklich glauben, dass er es besser weiß. So Beispiele für Impulse, die uns der Heilige Geist gibt, können sein, Gott kann uns sagen, geh und bete für diese Person. Nimm dir Zeit, um heute für eine bestimmte Person zu beten. Und glaub mir, wenn du diesen Gedanken bekommst an einem Tag, dann kommt dieser Gedanke nicht vom Teufel. Es ist nicht der Wille vom Teufel, dass du anfängst, für jemanden zu beten, sondern dieser Gedanke kommt vom Heiligen Geist. Und wenn wir ein weiches Herz haben, dann nehmen wir uns Zeit, um für diese Person zu beten. Oder der Geist sagt uns, geh und ermutige diese Person. Sag ihr ein paar ermutigende oder freundliche Worte oder lade die Person ein oder gib dieser Person Geld oder gib dahin Geld oder geh hin und entschuldige dich. Oder manchmal sagt der Heilige Geist, hör auf zu scrollen und leg dein Handy weg. Oder hör auf anzuschauen, was du anschaust. Oder hör auf, das zu essen, was du isst, oder zu trinken, was du trinkst. Oder ändere deine Freundesgruppe. Das können so kleine Impulse vom Heiligen Geist sein, die uns ganz klar zeigen, was wir tun sollen. Manchmal können es aber auch große Sachen sein, wie geh und verkauf dein Auto oder verkauf dein Haus und geh in ein anderes Land. Das kann auch passieren. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist es das, was Abraham passiert. Gott kommt zu ihm und sagt ihm, verlass alles und jeden, den du kennst und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Das kann auch passieren. Aber meistens fängt Gott damit an, unser Vertrauen zu testen mit kleinen Impulsen. Sind wir bereit, die kleinen Dinge zu tun? Und wenn wir da nicht mal bereit sind und hart sind, dann wird er uns nicht danach fragen, ob wir etwas Großes tun. Ich glaube, wir können uns fragen, wie sieht es mit meinem Gehorsam aus? Bin ich weich gegenüber diesen Reden vom Heiligen Geist? Höre ich auf das, was er sagt und höre ich schnell? Oder denke ich mir, ja, ich werde das morgen ändern. Ich weiß, dass es falsch ist, aber irgendwann, wenn ich mehr Energie und mehr Zeit habe, dann werde ich das angehen. Oder werde ich heute auf seine Stimme hören? Gehorsam ist die Entscheidung, auf das zu vertrauen, was Gott sagt. Und es zu hören und zu tun. Es bedeutet, praktisch unser Vertrauen zu zeigen, dass Gott es besser weiß und das Beste für uns will. Auch wenn es sich nicht am besten anfühlt im Moment. Dieses Vertrauen und dieser Gehorsam zeigt, dass wir schnell auf Gott hören. Und unser Vertrauen wird immer in Gehorsam sichtbar. Und dieser Gehorsam, dieses Vertrauen ist der Kern von Anbetung. Ohne diesen Gehorsam, ohne dieses Vertrauen, ist es unmöglich, dass wir Anbetung leben, so wie es Gott gefällt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn wir Gott lieben und Anbetung ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott, dann ist der entscheidende Teil Gehorsam. Werde ich das tun, was Gott von mir möchte? Werde ich weich sein und mich lenken lassen? Oder bin ich stur auf dem Weg, auf dem ich sein will? Lebe ich nach den Vorstellungen, die ich durch meine Kultur habe? Oder durch mein Umfeld? Oder bin ich bereit, auf das zu hören, was der Heilige Geist sagt, auch wenn es gegen meine Vorstellungen geht oder gegen meine Gefühle. Unsere Anbetung entscheidet sich im Gehorsam. Und das ist auch dann die Grundlage, ob wir uns dann entscheiden zu freuen ob wir uns entscheiden, unsere Dankbarkeit auszudrücken oder ob wir uns entscheiden, uns vor Gott niederzuwerfen und niederzuknien. Ich glaube, dass wir heute Abend die Möglichkeit haben, uns zu fragen, gefällt Gott meine Anbetung? Gefällt Gott die Art und Weise, wie ich lebe? Und wenn wir ehrlich auf unser Leben schauen, dann wird es Bereiche geben, die Gott gefallen, und es wird andere geben, die Gott nicht gefallen. Und das ist bei jedem von uns die Realität. Und deshalb brauchen wir die Hilfe von Gott. Deshalb brauchen wir diese Leitung von dem Hirten, vom Heiligen Geist, der uns zeigt, wo es lang geht. Du kannst dich heute Abend fragen, wie sieht es mit dem Ausdruck meiner Anbetung aus? Drücke ich meine Liebe aus? Drücke ich meine Freude aus? Ist in meinem Leben sichtbar, dass ich Freude habe? Sehen andere Menschen eine Person, die fröhlich ist oder nicht? Sehen andere Menschen in mir eine dankbare Person? Oder gibt es Momente, in denen ich von Gottes Gegenwart einfach überwältigt bin und nicht anders kann, als niederzuknien, um mich vor ihm niederzuwerfen? Und wir können uns auch die Frage stellen, wie sieht es mit unserem Gehorsam aus? Haben wir ein weiches Herz? Ein weiches Herz bedeutet nicht, dass schon jeder Bereich in unserem Leben perfekt ist, sondern es bedeutet, wir lassen uns formen und verändern. Wir lassen uns korrigieren, wir reagieren auf das Reden vom Heiligen Geist. Und wir können in unserem Leben, wenn wir feststellen, okay, da sind diese Bereiche, die noch nicht in Ordnung sind, wir können die unter die Herrschaft von Jesus stellen. Wir können sie Gott unterordnen und ihm sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mich da rausführen kannst. Und er wird es auch tun, weil er ist ein guter Hirte. Wir sind sein Volk und er ist der, der uns auf gute Weiden führt. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen und während wir beten, dass wir diese Bereiche vor Gott bringen. Und dass wir uns auch bewusst machen, was für ein Gott er ist. Er ist kein Gott, der zu uns kommt und sagt, du hast diesen Fehler und deshalb werde ich dich jetzt schlagen. Sondern wenn wir bereit sind, uns von ihm führen zu lassen, dann kümmert er sich um uns. Als ein Hirte, der liebevoll ist und der das Beste für uns will. Die Lüge, die der Teufel uns sagen will, ist, Gott will nicht dein Bestes, sondern weil du jetzt diese Fehler hast in deinem Leben, ist Gott nur noch darauf aus, dich zu bestrafen. Die Bibel sagt aber, dass Jesus nicht auf die Erde gekommen ist, um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Er ist gekommen, um uns rauszuführen aus Mustern in unserem Leben, die nicht gut sind. Und deshalb können wir jetzt zuversichtlich zu ihm kommen. Mit dem Wissen, dass wenn wir uns ihm unterordnen, dass er uns helfen wird.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.